Herzlich willkommen zu All Lost in the Supermarket. Gespräche mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Alborn. Ich bin Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wir sind der Podcast, der Studierenden und Alumni der TU Braunschweig die Arbeitswelt von heute und morgen erklärt und euch eure Möglichkeiten aufzeigt. Ja, hallo, wir wollen heute reden über das Arbeiten an der Elektromobilität, der Verkehrswende. Und ich habe gleich zwei Gäste heute, nämlich Jonas, der Moin. Bei Phoenix Contact, wie ich gerade gelernt habe, arbeitet, und einer Tochter, Phoenix Contact E-Mobility.
Richtig? Genau, korrekt.
Ja, und Christian haben wir da, der bei Bertrand arbeitet. Hallo.
Ganz genau. Moin, Knut.
Moin. Also ein großes Thema. Wir leben in dem Land, in dem Automobilindustrie eine Schlüsselindustrie ist, in dem das Auto der Deutschen liebstes Kind ist. Und gleichzeitig leben wir in einem Land, wo wir auf dem Weg in die All-Electric Society sind. Das habe ich übrigens, Jonas, von eurer Website geklaut. Da steht das.
Ja, das stimmt.
Ja, und in der Energie, Elektrizität ein knappes Gut ist. Ich würde breit einsteigen, indem ich euch mal bitte, eure Sicht darauf zu geben, wie denn überhaupt die Rahmenbedingungen für E-Mobilität im Moment aussehen.
Ja, also die Rahmenbedingungen, wenn man mal auf den Automarkt schaut, hat sich natürlich jetzt verändert durch die sehr kurzfristige Kappung der Fördersumme. Das hat natürlich durchgeschlagen im ersten Schritt. Plus, was wir letztes Jahr erlebt haben, weil ich ja im Infrastrukturbereich unterwegs bin, ist das ganze Thema KfW-Förderung. Als das ganze Thema bei Wallboxen auslief, bei AC-Wallboxen für den Heimbereich, das haben wir extrem gemerkt, weil es gab vorher eine riesige Marktnachfrage und plötzlich von einem Tag auf den anderen war es dann ein bisschen vorbei. Und das hat man am Ende auch gesehen im Markt. Also es gab Marktplayer, große Namen für solche Komponenten und auch ganze Wallboxen. Die sind insolvent gegangen. Also das war schon in dem ganzen Markt, es ist dieses Volatile einfach im Markt, was viel da ist. Das Zweite, was ich noch im Kopf habe, ist, dass die Standardwelt, also die Welt der Normung, verändert sich zu langsam. Also wir sind am Markt viel schneller, als dass die Normung hinterherkommt. Das heißt, es passieren ganz verrückte Dinge, wie zum Beispiel, dass Tesla was Eigenes entwickelt und dann sagt, hey Jungs, das ist unser Standard, wie schaut's aus im Markt? Wollt ihr mit aufspringen?
Okay. Ja, aber was passiert? Es setzt sich ja durch. Alle steigen auf bei Tesla und dann haben wir im nordamerikanischen Markt auf einmal einen neuen Standard. Hier ist es ein bisschen anders, glaube ich. In Europa hast du mit CCS2, glaube ich, einen ziemlich guten Standard. Ja. Und die Normungswelt ist bei der ISO 15118, glaube ich, auch relativ gut dabei. Aber wir haben ja trotzdem so mit OCPP zum Beispiel auch eine Welt, wo Wallboxen aktiv gesteuert werden könnten, auch aus Sicht des Energieversorgers. Wir da aber noch nicht so weit sind, dass zum Beispiel auch Zukunftsthemen wie bidirektionales Laden dann damit aktiv und richtig gepowert, gepusht werden. Ne?
Jetzt seid ihr schon voll beim Fachsimpel. was super ist, aber ihr müsst immer mal wieder so ein Dubi wie mich mitnehmen. OCCP war da eben ein Stichwort und bidirektionales Laden. Stellt euch mal vor, dass da draußen jemand sitzt, der vielleicht Sozialwissenschaften studiert hat und sich überlegt, mache ich da mit bei der Verkehrswende, denke ich über ein E-Auto nach und so weiter. Für die soll das ja auch erklären werden heute. OCCP, was ist denn das?
Wir stellen uns vor, irgendein Netzknoten ist zu stark belastet, muss abgeschaltet werden. Ja, und da kann der Energieversorger dann mithilfe dieser Kommunikation aktiv Wallboxen runterregulieren oder auch abschalten.
Ah, okay. Übrigens, Jonas ist beim Hochgehen ins Studio, heute hat er gesagt, er hätte in diesem Gebäude mal gewohnt.
Das und stimmt, ja.
Ein super Funfact, den wir am Rande noch einstreuen müssen.
Kann aber ich jedem empfehlen, der in Braunschweig eine Wohnung sucht, neben dem Affenfelsen das Hochhaus. Von außen hässlich, von innen fantastisch. Man hat den schönsten Blick.
Aber zu dem, was Christian da gerade so ausgeführt hat, möchtest du da noch was ergänzen?
Nee, passt eigentlich soweit.
Genau. Also ich glaube, wir haben, um das nochmal zusammenfassen, wir haben eigentlich eine eine Rahmenbedingungswelt, die sehr dynamisch ist und leider auch von der Regierung sehr dynamisch gestaltet wird. Ne? Wir werden kurzfristig, werden Förderungen abgeschaltet. Wir haben eine Dienstwagenregulierung, ne, kurzfristig dann eingedampft bekommen, also Steuererleichterungen und so weiter. Und das sorgt natürlich immer dafür, dass wir, wie Jonas eben auch schon gesagt hat, Nachfragepeaks haben. Und wenn danach eine riesige Flaute kommt, haben Unternehmen unglaubliche Probleme damit, damit klarzukommen, weil man ja immer mit so einer, ich sag mal, Normallast arbeitet. Und da reichen wahrscheinlich dann 3, 4, 5, 6 Monate, gerade bei neuen Unternehmen, die ja auch in diesem neuen Markt durchgestartet sind, ja, um die in die Insolvenz zu treiben.
Was natürlich nicht in unserem Sinne sein kann. Und wir reden hier auch von Wirtschaft und da spielt Profitabilität eine Rolle. Aber also ich denke, zu den Rahmenbedingungen gehört auch, da sind wir jetzt einfach mal so drüber weggegangen, ne, dass also es natürlich ernsthafte Gedanken gibt, wie man mit dem Klimawandel umgeht. Man hat Klimaziele definiert und versucht sie nun irgendwie einzuhalten, je nach Sektor. Und im Verkehrssektor sind eben auch Ziele einzuhalten, die sind ehrgeizig formuliert. Zunächst von der EU, dann von der Bundesregierung. Korrigiert mich, wenn das falsch ist, 6 Millionen Autos bis 2030 E-Autos auf die Straße zu kriegen?
Ich habe es von 7 bis 10 Millionen gelesen, also sogar noch ambitionierter die Ziele.
Ja, und es wird jetzt schon, ne, also man beobachtet ja durch die Medien, dass das immer wieder so ein bisschen nach hinten geschoben wird oder dass zumindest Zweifel angemeldet werden, dass das überhaupt realistischerweise zu erreichen ist.
Ja, wir sind, glaube ich, gerade bei 1,5 Millionen Fahrzeuge im Bestand. Und wir hatten im letzten Jahr ungefähr 530.000 Autos, also rein elektrische Fahrzeuge, verkauft. Wenn man das hochrechnet, sind wir dann wahrscheinlich bei so 4,5 Millionen, wenn sich da jetzt nicht deutlich was ändert.
Was wiederum durch die vorhin erwähnten Rahmenbedingungen, ne, begünstigt werden könnte.
Und genau, wenn man das geschickt und mit ein bisschen Weitsicht macht, sicherlich, ja.
Was ich finde, aber da bin ich ein bisschen fachfremd, als nicht in der Automobilindustrie direkt unterwegs, aber was ich für einen Eindruck gewinne, ist, dass so ein bisschen das Auto fehlt, was irgendwo bei 25.000 ist. Bei 20.000, 25.000. Also ich verfolge die Newsletter der E-Mobility und immer wenn man so Preise mitbekommt, die sind immer 79.000, 80.000, 60.000. Und da denkt man sich als Privatperson, jetzt auch als junger Familienvater, der im Hausbau ist, wow, wo ist vielleicht auch der Kleinwagen, der bei 25, bei 20 liegt, ja, der vielleicht da nochmal einen Dreh geben würde zum mehr E-Mobilität?
Und man hört ja, dass die internationale Konkurrenz genau in diese Lücke stößt, teilweise wohl auch schon erfolgreich, und dass sich da Dinge umkehren, ne? Wo bislang die deutsche Wirtschaft versucht hat, sich ausländische Märkte zu erschließen, kommen plötzlich internationale Marktmitbegleiter nach Deutschland und bieten eben genau dann in diesen günstigeren Preissegment E-Autos an. Ne?
Ja, BYD ist, glaube ich, da ein sehr guter Player, der da reinstößt und genau dort ein Fahrzeug jetzt auch nochmal platziert. Das wird, glaube ich, dann für die deutschen Marken sehr schwierig werden. Sehe ich nämlich genauso. Also wir müssen da eigentlich hin, dass wir ein Auto platzieren, was sich eigentlich jeder leisten kann. Ne? Man hat es, glaube ich, ganz gut an den Absatzzahlen damals vom E-Up und den äquivalenten Citigo Me gesehen. Der ging immer weg wie geschnitten Butter. Das ist ein kleines Stadtfahrzeug, relativ günstig, fährt sich richtig geil. Und ja, das fehlt jetzt einfach.
Es ist ein großes Thema, ich sagte es eingangs, und politikseitig, glaube ich, ist ja auch der Wunsch sogar dahingehend, dass es nicht nur günstige Autos geben soll, sondern im Grunde möchte man, und das ist, glaube ich, das Schwerste überhaupt, den Menschen zum Umdenken grundsätzlich bewegen, also Teilen von Autos, mehr öffentlichen Nahverkehr nutzen, auch mal auf Motorisierung verzichten und wenn man denn kann, Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Ich glaube, mit der Verkehrswende geht eben auch dieser Wunsch einher, also dass eben nicht mehr jeder 1 bis 2 Autos hat, egal wie günstig oder teuer. Und da fängt es natürlich an, besonders schwer zu werden, denn wir kennen uns, ne? Also jeder möchte schnell, möchte individuell, möchte geräumig und bequem, und da ist ja im Grunde dann die Erwartungshaltung, sich da ein Stück zurückzunehmen und auch mit weniger zufrieden zu sein.
Obwohl ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Stadt- und Landleben. Also auf dem Land diese Shared Mobility zu haben, halte ich noch für einfach super schwierig. Das Ganze, da passt die Nachfrage nicht zum Preis oder zu den Kosten des Ganzen. Das heißt, da wird man immer noch das ganze Thema, ich brauche ein Fahrzeug, was vielleicht auch mal ein paar mehr Kilometer schafft, obwohl die E-Mobility da genug bietet, entgegen der Gerüchte. Das wird es da geben. Aber ich glaube, in der Stadt wird das immer mehr, und da wird es dann auch interessant, wie mache ich das im Parkraummanagement und wie mache ich das auch mit Ladeinfrastruktur in der Stadt. Also wenn ich Shared Mobility habe, ich stelle mein Fahrzeug ab und das ist leer. Das gibt es ja in München zum Beispiel mit, wie heißen sie noch, ShareNow oder diese klassischen Fahrzeuge, E-Mobility, ich stelle die ab. Und dann gab es Leute, die haben das Fahrzeug genommen, nur um es aufzuladen, an eine Ladesäule anzuschließen, weil es hat Pluspunkte gebracht. Okay. Dann konnte man sein Fahrkonto damit auffüllen. Und ich glaube, diese Konzepte hinzu, es wird vielleicht eine Art Parkhäuser geben und eine Art Roboterladen in diesen Parkhäusern oder automatisches Laden, weil es wird nicht mehr so sein, dass Leute den Stecker einstecken müssen, vielleicht in dieser Form. Also diese Art der Mobilität sehe ich in Städten als spannendes Feld, wo ich glaube auch, wo es vielleicht nicht in allzu ferner Zukunft Lösungen gibt.
Okay, ja. Also sehr schön, dass das Stichwort Ladeinfrastruktur gefallen. Ich habe zwar schon verraten, oder ihr ja auch, also für wen ihr arbeitet, aber wir wollen das jetzt nochmal ein bisschen konkretisieren. Erzählt doch beide bitte nochmal, was so das Geschäft eures Arbeitgebers ist grundsätzlich, und dann etwas genauer, was eure Teams oder was euer Arbeitsbereich konkret macht.
Ja, dann fange ich mal an. Wie gesagt, ich bin bei Phoenix Contact E-Mobility. Wir entwickeln Komponenten für die Ladeinfrastruktur. Das fängt an im Fahrzeug bei der Ladedose, geht dann aber rüber zur Infrastruktur. Also wenn ich das Ladekabel, was ich im Kofferraum habe, was ich mobil habe, aber auch die fest angeschlagenen, bis hin zu denen, die so viel Leistung übertragen, dass sie flüssig gekühlt sind. Also wenn man jetzt mit einem Elektrofahrzeug an der Autobahn fährt und man lädt auf, dann hat man sehr wahrscheinlich einen Stecker von uns in der Hand, auf den steht so in grauer Schrift HPC. Also das ist explizit sogar das Produkt, was ich betreue.
Okay.
Genau, diese Komponenten stellen wir her. Und die Idee von uns ist, also von Phoenix Contact generell, nicht nur der E-Mobility, also wir haben auch andere Einheiten, die sich mit der E-Mobility noch befassen, mit uns aber zusammen, ist so ein One-Stop-Shopping für einen Ladesäulenhersteller. Also dass er wirklich bei uns alles findet, was er braucht, um seine Ladesäule zu befüllen mit den Komponenten, die er braucht. Also weil einfach Phoenix Contact als großes Unternehmen auch die Komponenten bietet, die es vielleicht im Hintergrund benötigt. Also angefangen bei Reinklemmen, über Überspannungsschutz und Leistungselektronik und dergleichen. Also dass man wirklich alles findet, was man da braucht.
Okay, dankeschön. Und Christian?
Ja, was macht Bertrand im Endeffekt? Bertrand ist ein Entwicklungsdienstleister, der sich eigentlich hauptsächlich im Bereich Automotive bewegt. Wir haben halt auch nebenher noch so ja Aerospace und Energieversorgung und so weiter. Also haben uns breit aufgestellt, aber Automotive ist das Größte. Und ich bin hier im Raum Wolfsburg in Tappenberg am Start und da natürlich für einen regionalen Automobilhersteller. Ich denke, wir wissen alle, wer das sein könnte. Ja, mein Team, meine Abteilung beschäftigt sich hauptsächlich mit Ingenieursdienstleistungen im Zuge der Elektromobilität. Also das heißt, wenn eine Hochvoltbatterie zum Beispiel entwickelt werden muss, Funktionen im Bereich Laden oder im Antrieb entwickelt werden müssen, abgesichert werden müssen, Managementaufgaben wie Projekt- und Testmanagement, sowas betreuen wir da. Also wir unterstützen aktiv halt im Entwicklungsprozess.
Noch ein schönes Stichwort. Also wirklich, das Thema ist so komplex. Wir haben von Reichweite, von Kosten haben wir gesprochen. Batterie ist auch so ein neuralgischer Punkt, nehme ich wahr, aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Und damit seid ihr auch befasst. Was ist denn da? Also gibt es da schon positive Entwicklungen, auf die man blicken kann? Oder an welchen Punkten hakt es da denn im Moment?
Also es gibt definitiv positive Entwicklungen. Ne? Wenn klar, das Thema Reichweite ist natürlich immer noch sehr publikumswirksam. Nichtsdestotrotz sehen wir in den Fahrzeugen und auch in den Facelift zum Beispiel oder in den neuen Entwicklungen, dass die Reichweite und auch die Batteriekapazität halt deutlich besser wird. Wenn ich so an die Corona-Zeit auch zurückdenke, da gab es so viele Meldungen bezüglich Cold Gates, also sprich, dass wenn die Temperatur draußen kalt war und der Kunde an die Ladesäule gefahren ist, er auf einmal nur ein Zehntel oder ein Fünftel der Ladeleistung hatte. Ne? Tesla hat das ja zum Beispiel auch gemacht, indem er seine neue Zellchemie am Kunden erprobt hat, ne? Und alle haben sich gewundert, hey, warum kommt da jetzt nichts ins Fahrzeug? Und nach 3 Wochen war das Ganze appliziert. Da sind wir halt schon deutlich weiter. Ne? Also wir haben neue Zellchemien, die reinkommen. Es wird immer weniger seltene Erde benutzt, was natürlich auch die Kosten senkt, aber auch irgendwie Abhängigkeiten reduziert.
Ja.
Feststoffbatterie ist natürlich so ein ganz großes Thema. Ich glaube, wenn wir da was Sinnvolles entwickeln, dann geht auch die Angst des brennenden E-Fahrzeugs
auch so einfach ein Punkt, verloren. Ne? Sicherheitsbedenken. Ich habe mal gelernt, was macht man, wenn ein E-Auto anfängt zu brennen?
Laufen.
Ja, worüber man erst lacht, aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt. Ja, genau. Und dieses Problem könnte sich zeitnäher lösen?
Ich denke schon. Also CATL ist in China dran, ist ja einer der größten Batteriehersteller, Zellhersteller. VW hat auch mit Cellforce zusammen gerade einen Artikel über ihre Art und Weise veröffentlicht, wie sie eine, naja, also das ist noch keine Feststoffbatterie, aber feststoffnahe Batterie sehen. Und wenn man sich das ein bisschen näher anguckt, sind das schon Quantensprünge in der Kapazität, in der Leistung, Energiedichte. Das heißt, auch wenn wir denken, wir sind schon mittendrin in der Elektromobilität und der Entwicklung, ich glaube, wir sind da erst am Anfang.
Ja, es ist halt viel Wunschvater des Gedankens so, ne? Es muss, es sind die Vorgaben, wir sprachen von dem, was die Politik sich so vorstellt, aber es muss halt auch umgesetzt, es muss leistbar sein. Wir wissen ja auch, dass Volkswagen selber sehr ehrgeizig an Massenproduktion von Batterie sich jetzt gerade macht. Wie seht ihr das? Ist das leistbar? Ist das zu schaffen? Es wird die Stirn gerunzelt und die beiden tauschen hier vielsagende Blicke aus.
Schwierig. Also ich glaube, dass also allgemein die deutschen Hersteller, OEMs, das jetzt versuchen und in die Hand nehmen, ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil wir uns ja schon in eine sehr große Abhängigkeit bezüglich chinesischer und auch koreanischer Unternehmen begeben haben. Wir sind natürlich super spät hinten dran und haben eigentlich auch Standortnachteile. Ne? Also die Energie ist hier sauteuer, wir haben hohe Personalkosten, Baugenehmigungen, außer vielleicht für Tesla, dauern ewig und das macht es natürlich nicht einfacher. Ne? Also wir sind, glaube ich, würde schätzen, so 5 bis 10 Jahre hinten dran. Mhm. Aber aus meiner Sicht müssen wir da rein, weil die Batterie wird zukünftig einfach ein Riesenteil der Wertschöpfungskette sein. Und wenn wir da nichts machen, sind wir in Auto-Deutschland, glaube ich, ziemlich im Hintertreffen. Ja. Mhm.
Und das ist einfach auch auf die zweite Komponente der Zukunft beim Fahrzeug geguckt, ist ja viel immer mehr in dieses Software-Thema hinein, in das Digitale. Was kann das Fahrzeug? Was nimmt es mir ab? Wie verbindet sich es mit meinem Handy? Was es da alles gibt. Und auch da sind wir ja in Deutschland leider nicht Marktführer in irgendeiner Form, sondern wenn man dann auf Automessen sieht, was chinesische Konkurrenz schon in Fahrzeugen realisiert hat, oder auch manche Amerikaner, dann ist das erstaunlich und dann ist das auch da ein gewisser Standortnachteil. Das heißt, Thema Batterie ist vielleicht noch die Möglichkeit, da reinzukommen. Thema Software halte ich für noch schwieriger. Also wo soll später die Wertschöpfung herkommen bei den deutschen Autobahnen im Endeffekt? Weil da gab es so einen ganz witzigen Cartoon, der mal rumgegangen ist über einen...
Du hast meine ganze Aufmerksamkeit, weil auf Cartoons stich total.
da gab es auf einer Messe war dargestellt ein chinesisches Fahrzeug, was alles konnte, was ich glaube digital und ich glaube sogar fliegen und so. Und da standen deutsche Ingenieure daneben und haben gesagt, hast du mal die Spaltmaße gesehen? Und das ist so ein bisschen bezeichnend, also mit Blick in die Zukunft.
Ja, traurigerweise können die das ja mittlerweile auch. Also wir haben da echt viel aufzuholen.
Gut, also wir wollen ja jetzt nicht Trübsal blasen und wir wollen nicht zu Verzweiflungssturmen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Anlass geben. Erzähl doch mal, also Christian, du hast ja schon erzählt, in Sachen Batterieforschung, Batterieentwicklung, da hat es durchaus schon den einen oder anderen Erfolg gegeben. Erzähl doch mal aus eurem Erfahrungsschatz, wo seid ihr ins Berufsleben eingestiegen seid oder seid ihr jetzt für euren jetzigen Arbeitgeber tätig seid, schon mal richtig stolz auf das, was passiert ist so?
Also im Endeffekt eingestiegen bin ich auch in dem Umfeld Entwicklungsdienstleistung und dann später in das Thema Ladeinfrastruktur gewechselt. Und was ich als Standortvorteil auch von Deutschland sehe und wo ich auch sage, Phoenix Contact ist da gut aufgestellt, ist einfach neue Ideen, neue Patente für wirklich komplexe Dinge anzugehen, weil wir da haben wir die Erfahrung, also durch den vorher erwähnten flüssigkeitsgekühlten Ladestecker, wir waren die ersten am Markt, wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt und haben den immer weiter optimiert für die neue Generation. Und da sehe ich eine Stärke von uns und das ist auch ein sehr spannendes Feld. Also bei uns zum Beispiel geht viel über Patente. Wir machen viel im Bereich Patente. Wir machen viel Entwicklung, gehen viel in dieses Thema Flüssigkeit und ja den Ladestrom zueinander bringen. Welche Fluide kann ich nutzen und wie kriege ich das Ganze abgedichtet und auch so sicher, dass ein Endkunde das in der Hand halten kann, der keinerlei technisches Interesse hat. Also
das klingt sehr gut.
Ja, also das ist ja auch so ein Thema der aktuellen Zeit bei der Elektromobilität. Es hören jetzt auf, dass nur noch Menschen Elektrofahrzeuge kaufen, die Interesse an der Materie haben. Mhm. Und es kommen Menschen in den Markt, die einfach sagen, das muss jetzt funktionieren. Ich habe gar keine Absolut. Verbindung dazu, dass ich muss das da reinstecken, dann funktioniert das so in der Art beim Laden und wie auch immer. Das heißt, die Ladeinfrastruktur muss robust gestaltet sein und muss auch zuverlässig gestaltet sein und darf nicht zu diesen Anfangseffekten führen, dass man vielleicht auf einen Rasthof fährt und man sieht, von 4 Ladesäulen 3 sind kaputt oder außer Betrieb in dem Fall. Das kann es nicht mehr geben, wenn diese breite Masse in den Markt geht, weil ja oder Ladeabbrüche, weil irgendwas von der Steckverbindung nicht passt oder was es alles so gibt.
Und da sorgt ihr für.
Genau, da sind wir drin und bringen das ganze Thema voran.
Cool. Wie sieht's denn bei dir aus, Christian?
Ja, mit Ladeabbrüchen kenne ich mich auch ganz gut aus. Du hast ja nach so persönlichen Erfolgen auch gesprochen. Und einer war auf jeden Fall, dass ich seit 2018 ein Team im Bereich Laden aufgebaut habe, also selber. Gestartet sind wir da mit 6 Leuten und wir haben immer weitere Bereiche mit dazugenommen. Wir hatten ja schon mal das Thema bidirektionales Laden zum Beispiel. Plug and Charge wäre auch sowas, was wir halt mitentwickelt haben. Das war halt
erklär
super das spannend.
Weil es jetzt das zweite Mal gefallen ist, erklär doch nochmal. Bidirektionales Laden.
Ja, bidirektionales Laden ist ja im Endeffekt, ich möchte nicht nur Leistung, Energie ins Fahrzeug reinpumpen, sondern ich möchte es vielleicht auch manchmal wieder rausholen, um beispielsweise dem Netzbetreiber Leistung oder Energie zur Verfügung zu stellen, um das Energieverteilnetz oder Übertragungsnetz zu stützen. Mhm. Und da kann dann halt bidirektionales Laden halt auch helfen.
Ja. Interessant, es hört sich für den Laien jetzt mal ganz komisch an. Man denkt ja immer, der soll froh sein, wenn man genug Energie im Auto hat, da ist ja nichts abzugeben. Aber das wäre durchaus denkbar.
Ja, klar. Also wir kommen ja aus einer Welt, wo sehr dezentral, wo wir mit Kraftwerken, um jetzt nicht wieder so fachlich zu sein, wo wir mit Kraftwerken Energie erzeugt haben. Ne? So, und die haben wir durch ganz Deutschland geschickt und dann kam es aus der Steckdose und fertig war es. Hm. Die Welt ist ja ein bisschen komplexer geworden. Ne? Wir haben ganz viele PV-Anlagen, wir haben Windkraft, wir schalten immer mehr Grundlastkraftwerke ab und dann brauchen wir auch eine dynamische Regelung. Und wenn wir nur regeln, indem wir ganze Erzeugerfelder abschalten, um den bestimmten Netzbereich dann auszuregeln, geht uns ja eigentlich super viel Energie verloren. Und da kann bidirektionales Laden halt helfen, um zum einen natürlich Lastspitzen wegzunehmen, aber auch, wenn zu wenig erzeugt wird, aus dem Fahrzeug was einzuspeisen, sodass die Netze stabil bleiben.
In welchen Situationen wäre denn etwas wieder zurückzugeben?
Also ich würde als Kunde jetzt, würde ich mein Fahrzeug sagen, okay, ich brauche immer so und so viel State of Charge, also Energie im Fahrzeug. Und das sage ich dem. Und dann hat das Netz und das Fahrzeug über eine gewisse Intelligenz einen Spielraum, wie es laden und entladen kann, um das Netz zu stützen. Und darüber kann man natürlich auch für den Kunden dann attraktiv Geld eigentlich verdienen, indem man natürlich Regelleistung zur Verfügung stellt. Und wenn man sich das Ganze überlegt, im Zusammenspiel mit einem Heimspeicher und einer PV-Anlage, wird das ganze System dann sehr, sehr attraktiv. Man kann damit natürlich die Autarkiequote erhöhen, also sprich kaum noch was aus dem Netz beziehen. Man kann das Netz stützen, also es hat sehr, sehr viele Effekte. Aber wie man schon raushört, das ist nicht so trivial und deswegen arbeiten da halt relativ viele Leute dran.
Euer Team unter anderem und du kamst ja daher und ihr habt durchaus schon gewisse Fortschritte oder Entwicklungsschritte gemacht.
Genau, also wir haben durchaus die eine oder andere Funktion auch ins Fahrzeug gebracht, sodass sie erlebbar war. Ich habe mein Team vergrößert damals auf 45 Leute in zweieinhalb Jahren.
Das war ordentlich,
ja. Ja, das war aber auch viel Arbeit. Und konnte mich dadurch natürlich auch selber weiterentwickeln. Ne? Also bin ich unglaublich stolz drauf. Und ja, geiles Thema. Und dann die Möglichkeit, sich noch zu entwickeln. Also
ja. Bleiben wir doch gleich dabei. Also würdest du so weit gehen zu sagen, dass der Arbeitgeber, für den du jetzt unterwegs bist, da also in besonderer Weise etwas zu bieten hat? Ihr dürft ein bisschen Werbung machen für eure jeweiligen Arbeitgeber. Jonas, selbstverständlich auch.
Ausgezeichnet, dann nehme ich doch die Chance mit. Ja, was zeichnet Bertrand aus? Also ich glaube, das Wichtigste bei uns ist eigentlich, dass wir nicht nebeneinander, sondern miteinander arbeiten. Ich glaube, das zeichnet uns wirklich aus. Also man hat ja gerade in stressigen Berufen oft so eine Ellenbogenmentalität und wir versuchen bei uns wirklich einen Spirit zu etablieren, dass wir miteinander arbeiten. Natürlich an technischen Themen. Viele Teams arbeiten daneben an ähnlichen Themen, wo sowieso Verknüpfungspunkte sind. Und dann macht das halt einfach mega Spaß. Ne? Also an so einem Zukunftsthema zu arbeiten mit einer geilen Kultur dahinter. Ja, und deswegen bin ich auch noch dabei.
Na super, vielen Dank. Jonas, dein Werbeblock.
Ja, also was Phoenix Contact auszeichnet, ich bin in der Region aufgewachsen, also ich kenne das auch von den Erzählungen einfach und bei Phoenix Contact steigt man ein und nie wieder aus. Also das ist so ein Stück weit die Aussage, einfach
sehr entgegen dem Trend eigentlich. Ne? Ich höre immer, dass die genau. Jüngere Menschen sehr gern und häufig den Arbeitgeber wechseln.
Ja. Ja, und das Thema bei Phoenix ist schlichtweg, es ist immer noch ein familiengeführtes Unternehmen, also es ist immer noch in Familienhand, was bei über 22.000 Mitarbeitern und über 3 Milliarden Umsatz auch nicht mehr selbstverständlich ist. Und dann auch noch so regional verwurzelt. Also man hat immer noch so ein gewisses Miteinander, du hast es auch angesprochen, bei uns, dass man ja sich kennt in gewisser Weise. Es ist immer noch ein Familienunternehmen mit so einer gewissen Familienkultur auch, aber das ermöglicht einem auch, Sachen auszuprobieren. Also man kann Entwicklung voranbringen. Es ist viel Kreativität auch erlaubt. Also man kann sich einbringen. Man kann sagen, okay, ich habe jetzt einfach für ein Produkt, was es vielleicht schon seit 10 Jahren gibt in dieser Form, ich habe aber einfach mal eine Idee. Was haltet ihr davon? Wir gehen da mal rein. Dann findet man 2, 3 Leute um sich, die sagen, okay, cool, wir gehen mit und wir gucken uns das Ganze mal an. Und man hat diese Freiheit, auch da was Neues zu versuchen und einfach neue Innovationen zu erschaffen in dem ganzen Betrieb.
Hoffentlich auch Fehlertoleranz, dass es für jeden schiefgegangenen Versuch nicht sofort einen auf die Finger gibt.
Nee, genau. Das ist ja immer noch eine gute Idee, um zu lernen und das nächste Mal besser zu machen.
Wir haben übrigens überhaupt nicht erwähnt, was ihr studiert habt. Das müssen wir noch nachholen.
Ja, ich habe Wirtschaftsingenieur Maschinenbau studiert, im Bachelor und im Master und habe es mit der Vertiefung Füge- und Schweißtechnik viel gemacht. Also eigentlich in einem Bereich, der mit dem, wo ich heute bin, fast nichts zu tun hat. Also ich wünsche mir manchmal, dass ich in Regelungstechnik oder E-Technik besser aufgepasst hätte.
Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Christian, was hast du studiert?
Ich bin auch Wirtschaftsingenieur, aber im Bereich Elektrotechnik. Also ich durfte mich dann doch durch Regelungstechnik quälen zum Beispiel. Hilft auf jeden Fall in dem Bereich. Also es sind viel elektrotechnische Grundlagen, wobei ich davon auch gerade nicht mehr so viel anwende. Also.
Weil du auch mehr in eine Führungsrolle wahrscheinlich jetzt gewachsen bist.
Ne? Ja, genau. Mhm.
Wir sind fast durch, aber ich muss die berühmt-berüchtigte Abschlussfrage stellen. Habt ihr Tipps? Ne? Also uns hören hoffentlich auch ein paar aktuelle Studis zu und die sind sicherlich neugierig. wie man so an Karriereplanung, Berufswahl und so herangehen könnte. Welche Tipps würdet ihr denen geben?
Ja, ich fange gern an. Mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, sich Hilfe suchen. Also wir hatten das Thema ja vorhin schon mal, dass der eine oder andere bei dir im Career Service war, ich unter anderem auch. Und wir haben damals zusammen an diversen Bewerbungen geschraubt. Richtung IAV kann ich mich noch ganz gut erinnern. Da bin ich natürlich nicht hingelangt, aber das hat mir unglaublich geholfen.
Weil du unsicher warst, wie man Bewerbungen schreibt.
Ja, zum einen das, aber auch einen Ansatz zu finden. Ne? Also wie gehe ich mit so einer Stellenanzeige um?
Ah, okay.
Wie bereite ich mich darauf vor? Mhm, was kann ich in einem Anschreiben dann machen? Ne? Und dann einfach eine Idee zu entwickeln. Was könnte das für ein Job sein? Wie komme ich da hin? Ne? Und das stelle ich bei ganz vielen Bewerbern auch, die ich versuche einzustellen, fest, dass sich viele nicht aktiv genug mit dem Thema auseinandersetzen. Hm. Ja, und wenn man dann sieht, ey, der bewirbt sich nur oder sie auf eine Stelle, weil das Thema Elektromobilität gerade in den Nachrichten ist, hip ist das jetzt nicht gerade förderlich. Ja, genau.
Verstehe. Okay.
Ja, also da kann ich mich anschließen. Career Service, ich war auch bei dir.
Oh, mein Herr, das wird beschämend.
ich fand es damals aber spannend, weil du hattest die Themen Berufsfeldvorstellung zu damaliger Zeit. Und dann gab es 2, 3 Leute, die einfach auch gekommen sind, die erzählt haben, was machen sie eigentlich? Ich erinnere mich noch, da war ein Berater von der Boston Consulting Group mal dabei und verschiedene andere. Und ich fand das total interessant, einfach mal zu erfahren, wie sieht denn eigentlich ein Job aus? Weil ich erinnere mich aus dem Studium heraus, so richtig wusste man es nicht. Wenn man mal an das Grundpraktikum denkt, da hat man, was war es alles, Ewigkeiten mit der Feile irgendein Metall abgesäbelt. Mhm. Das war jetzt nicht der Job, den man später macht.
Mhm. Drehen, Feilen, Schleifen.
Ja, genau, diese Thematik, die man hatte. Und deswegen, das fand ich sehr wertvoll. Und was ich da als zweiten Karrieretipp hätte, weil ich glaube, mir hätte es auch im Endeffekt noch mehr geholfen, wenn ich es noch mehr getan hätte, sind Praktika und gar nicht mal Praktika nach, ich muss jetzt Geld verdienen oder ich brauche einen großen Namen für meinen Lebenslauf, sondern einfach mal ein Praktikum, ey, was gibt es in meiner näheren Umgebung, vielleicht auch ein kleinerer Betrieb, aber ich gucke mir das mal an. Was macht denn eigentlich so ein Produktmanager? Was macht ein Projektleiter? Was macht ein Entwickler? Und ich gucke mir das Ganze einfach mal an und für so einen ersten kleinen Eindruck reichen auch einfach wirklich mal 8 Wochen oder 12 Wochen aus, um einfach mal zu erfahren, wie kann ein Jobbild für mich später aussehen. Also ich glaube, das ist sehr wertvoll.
Aus erster Hand, ja. Könnte ja auch eine Werkstudentenstelle sein.
Genau, ja, genau. Also bei uns zum Beispiel gibt es auch Werkstudenten und die nehmen einfach auch direkt mit, was wir so, also die arbeiten direkt mit uns mit. Also wir haben jetzt ein Thema zum Beispiel, wo es um Kunststoffe geht. Wir versuchen, einen Kunststoff zu finden, der bestimmte Anforderungen erfüllt. Das ist sehr, sehr schwierig. Und da gibt es eine Werkstudentin, die sich mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich für uns dieses ganze Thema versucht zu durchdringen. Und das ist für uns auch ein Riesenvorteil, dass sie damit in der Entwicklung dabei ist.
Super.
Und vielleicht noch ein anderer Karrieretipp. Sorry, dass ich das noch anhänge, aber weil das bei mir mich persönlich weitergebracht hat, ungemein, war mein Auslandssemester. Ich habe es leider im Bachelor nicht gemacht. Ich bereue das. Ich habe nur im Master die Erasmus-Chance genutzt, weil Erasmus war so einfach umsetzbar und anrechenbar, die Fächer im Ausland. Das war alles so easy eigentlich. Und es hat mich persönlich unfassbar weitergebracht. Also
inwiefern?
Ich habe in einer WG gelebt mit 65 verschiedenen Menschen, in einem Doppelzimmer ohne Trennwand, wie in so amerikanischen Filmen, verschiedensten Nationen, also wir haben durchgehend Englisch geredet in diesem ganzen Wohnkonstrukt. Und die Fächer, die ich hatte, zum Beispiel, fantastisches Fach, war chinesische Innen- und Außenpolitik und der Professor war der ehemalige Botschafter Estlands in China. Also er hat einfach dann aus seiner Erfahrung erzählt und das war einfach so eine Geschichtsstunde. Also es klingt doof, aber es war, ich fand es total wertvoll. Oder baltische und russische Ökonomie habe ich damals. Das sind so Fächer, die findet man hier dann nicht.
Ja.
Okay. Das ist wirklich mal über den Tellerrand gucken.
Ja. Bereichernd, ja.
Total.
Bei Christian zuckt es auch noch. Du kriegst auch noch mal einen.
Ich stimme da halt voll zu. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste im Studium ist einfach, dass man ganz viele Erfahrungen sammelt. Ne, das ist man sagt oft, das ist die schönste Zeit im Leben, aber ich glaube, so ist es wirklich. Man hat so viele Freiheiten, sei es auch hier vor Ort, ne, Sprachkurse, Sportkurse, irgendwelche Interessengruppen. Auslandssemester ist unglaublich einfach, nebenbei Werkstudententätigkeiten, einfach Erfahrungen sammeln, den Horizont erweitern, machen und dann vorm Sprung ins Berufsleben einfach ein paar Sachen ausprobieren, gucken, wo fühlt man sich wohl. Ich glaube, das ist wichtig. Ja.
Dankeschön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit euch. Es ist wie immer ein Zeitproblem, aber genauso wie die Industrie Vorgaben und Zielen hinterher hechelt, so hecheln wir auch im Podcast der Zeit häufig hinterher. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gern.
Hat mir großen Spaß gemacht mit euch.
Mir auch, Knut, danke.
Dann drücke ich euch und uns die Daumen, die E-Mobilität kommt und sie wird hoffentlich gut. Vielen Dank, macht's gut.
Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.
Das war All Lost in the Supermarket. Sprich mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Alborn, Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt wieder reinhören. Wir produzieren ständig neue Folgen und auch gerne weitererzählen unter euren Freunden und Kommilitonen. Denn wir sind ein Netzwerk, eine Community, eine TU Braunschweig.